Ja, liebe Pilgerinnen und Pilger, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin der Einladung von Pfarrer Bernhard Schneider gerne gefolgt. Bin ich doch auch eine Rita, ein Rita-Fan. Ich war auch schon in Cascia. Das ist nicht weit von Rom, da konnte ich bequem hinfahren mit dem Auto in die Berge hinauf und hat mir auch die heilige Rita schon oft geholfen. Und deswegen bin ich ihr natürlich treu verbunden. Ich habe aber aus meiner Unbildung nicht gewusst, in was für ein Paradies ich hier komme. Eine Wallfahrt, eine Art Weg zum Paradies. Wir wollen heute, oder ich rede heute nicht über Wallfahrten, aber ich sage Ihnen trotzdem, für mich ist Wallfahrten eins der schönsten Dinge, die man tun kann. Und dass der Herr Pfarrer Schneider mich hierher in dieses wunderschöne Einsiedeln eingeladen hat, das werte ich als große und wirklich gültige Fügung, dass es vor allen Dingen endlich geklappt hat, dass ich kommen konnte. Ich glaube, es ist das vierte Mal, dass Sie mich gefragt haben. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay. Und ich bin so glücklich, dass ich hier sein kann bei Ihnen. Gut, geht's zum Thema. Ich habe mir überlegt, was ich Ihnen zum Thema die Frau in der Kirche sagen kann und vor allen Dingen dann den Bogen zu spannen zur Freude am Glauben. Und ich würde sagen, Frau in der Kirche, also die Kirche. Was ist denn die Kirche? Wir sind Kirche. Wir sind alle der lebendige Leib. Die Kirche, der lebendige Leib, der am jüngsten Tag als Braut mit Christus vermählt werden wird. Also so habe ich das verstanden. Da gibt es dann eine große feierliche Hochzeit, in der wir alle, wir, der Leib Christi, wir Getauften, mit ihm eins werden können. Das bedeutet natürlich, dass jeder von uns dazu gehört, jeder Getaufte gehört dazu, ob Mann, ob Frau. Und da darf man sich natürlich schon die Frage stellen, warum denn ausgerechnet, wenn wir doch alle zum Leib Christi gehören, warum ist es dann doch so, dass Mann und Frau in der Kirche durchaus unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen sollen? Und nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft nehmen Mann und Frau ja durchaus unterschiedliche Aufgaben wahr. Und ich kann mir das nur so erklären, dass ich mir einfach sage, gut, der liebe Gott hat uns erschaffen und der Adam war zuerst da und er war alleine mit den Tieren und da hatte er ja schon Gesellschaft, aber offensichtlich war das nicht genug für ihn, er war einsam. Und dann ist Gott hergegangen und hat ihn schlafen lassen. Und hat, während er geschlafen hat, aus seiner Rippe die Eva geformt. Also ist es durchaus Gott gewollt, dass es eben zwei Geschlechter gibt. Adam und Eva, die Eva als Partnerin, als komplementäre Lebenspartnerin für den Adam. Und jetzt muss man natürlich auch, das ist für uns Frauen hart, aber das ist nun mal so, das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist so, dass der Teufel über die Eva gegangen ist, als er den Menschen versuchen wollte. Und zwar, warum, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er es geschafft, die Eva dazu zu überreden, sie neugierig zu machen, von der verbotenen Frucht zu essen. Die Frucht, die dann zum Wissen. Und die Eva hat es gemacht. Und das lastet natürlich gewissermaßen auf uns allen. Und die Eva ist dann hergegangen und hat ihren Mann, den Adam, überredet, es ihr gleich zu tun. Und durch diese Erbsünde, die meines Erachtens auch die Erklärung für das ganze Unheil ist, was auf der Welt passiert, kommt auch das Bestreben des Menschen, sich von Gott unabhängig zu machen. Man will sich von Gott lösen, man möchte sich von Gott emanzipieren und man möchte sich von Gott nicht hereinreden lassen. Das ist eigentlich ganz normal, das liegt in der Natur des Menschen durch den Sündenfall bedingt. Und jetzt kommt natürlich, das sehen wir alle, wir sehen einfach, dass wir in den letzten 40 Jahren, vielleicht sogar schon 50 Jahre, hat es in der Gesellschaft sehr, sehr starke Bestrebungen gegeben und gibt es natürlich heute noch, die Rolle der Frau neu zu definieren. Die Frau soll so sein wie der Mann. Die Frau soll arbeiten genauso viel wie der Mann. Und wenn man sich überlegt, in den kommunistischen Regimes war es ja direkt so, dass man die Frau eben in den Arbeitsprozess integriert hat und die Kinder so früh wie möglich der Frau weggenommen hat, damit sie arbeiten kann. Und dann hat der Staat die Funktion des Erziehers übernommen. Heutzutage, obwohl wir keinen Kommunismus mehr haben, sehen wir, also in Deutschland jedenfalls allenthalben so, dass die Regierung wieder zurückgreift und wieder in diese Rolle hineinschlüpfen will. Sie will gerne, dass die Frau so lang wie möglich im Arbeitsprozess eingebunden ist und sie soll dafür ihr Kind abgeben können, so früh wie möglich, damit sie ja nicht lange am Arbeitsplatz fehlt. Und viele überlegen sich natürlich, ob diese Tendenz, die in die letzten Jahre den Zeitgeist bestimmt haben, die Frau dem Mann gleichzuschalten oder die Frau neu zu definieren in ihrer Rolle, ob da nicht durchaus Gefahren sind. Gefahren, die der ganzen Gesellschaft zum Nachteil werden können. Warum? Weil die Frau aus ihrer natürlichen Disposition, der Disposition der Lebensspenderin und damit auch als Mutter, hat natürlich eine von der Natur aus mitgegeben, eine Fürsorge, eine Weisheit. Und sie hat Weitsicht, sie kann Dinge erahnen, sie kann beschützen. Natürlich ist der Mann draußen und von der Steinzeit her, der Mann ist draußen und jagt und sie, die Mutter, kümmert sich um das Haus und um die Kinder. Und durch diese schon in der frühesten Menschheitsgeschichte angelegten Merkmale ist die Mutter, ist die Frau, und das sage ich ohne, dass ich den Herrn zu nahe treten möchte, aber ist doch die Frau den Mann in vielen Dingen überlegen. Und um das noch einmal zu unterstreichen, möchte ich die Gottesmutter zitieren. Die Gottesmutter, und dann kann man auch sehr schön erkennen, was die Rolle der Frau ist. Versetzen Sie sich einmal in die Lage bei der Hochzeit von Kanaan. Da ist es die Mutter, die sieht, dass kein Wein mehr da ist. Und wir Hausfrauen, wir wissen, was das bedeutet, wenn die Gäste im Haus sind und plötzlich gehen die Getränke aus. Das ist eine kleine Katastrophe. Sie sagt also, es ist kein Wein mehr da. Und was sehen wir damit? Wir sehen damit, also sie ist diejenige, die auf einen Missstand aufmerksam macht. Und sie ist diejenige, die ihren Sohn dazu bringt, diesen Missstand zu beseitigen. Und da müssen wir Frauen uns schon fragen, ob das nicht passiert ist, damit wir uns auch an so einer Sache, an einer Gegebenheit orientieren, ob das nicht Inhalt ist für die Frau, dass die Frau in der Rolle ist, einen Missstand zu erkennen und auf einen Missstand hinzuweisen? Ist nicht gar die Frau oftmals die Mutigere? Warum hat es die Natur gewollt, dass die Frauen, wenn sie krank werden, nicht so schnell ohnmächtig werden oder nicht so jammerlich sind wie die Männer? Warum ist die... Warum hat es die Natur so vorgesehen, dass die Frauen auch sehr viel älter werden? Weil die Frau als Mutter mehr aushalten muss. Es ist eben doch die Geburt, das Kinderkriegen, das ist eine schwere Aufgabe und das ist, warum die Natur der Frau diese Stärke mitgegeben hat. Es hat natürlich in den letzten, ich glaube es war in den 60er Jahren, da bin ich geboren, da kam die Antibabypille auf den Markt. Und die Antibabypille, die war natürlich die logische Konsequenz von einer Ideologie, die die Frau in einen Mann verwandeln will, weil zuerst ist sie in den Produktionsprozess voll eingebunden. Das Kind braucht sie nicht mehr zu beachten. Und jetzt mit der Antibabypille kann sie auch ein Paarungsverhalten an den Tag legen wie ein Mann. Sie kann konsequenzlos lieben. Jetzt brauchen wir da hier nicht näher drauf eingehen, warum das Paarungsverhalten der Männer anders ist wie das der Frauen. Das wissen Sie wahrscheinlich selber und das kann man auch nachlesen. Das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Aber wir können einfach festhalten, dass Frauen von Natur aus nicht so konzipiert sind, dass sie mehrere Partner, dass das für sie natürlich ist. Das hinterlässt bei der Frau tiefe Spuren. Und dass das ein tiefer Einschnitt in die Gesellschaft sein wird, der durchaus zum Schaden der Frau gerät, das hat der Papst Paul VI. Durchaus visionär gesehen, denn als das in den 60er Jahren neu rauskam, da hat kein Mensch gedacht, dass die Antibabypille für die Gesellschaft ein Nachteil sein könnte. Nein, man hat das als große Freiheit gefeiert, als Befreiung von irgendwelchen altmodischen und die Frau einschränkenden Maßnahmen der Vergangenheit. Aber der Paul VI. Hat gesagt, Sie werden sehen, durch die Antibabypille wird ein tiefer Graben in die Geschichte gerissen und die Leidtragenden werden die Frauen sein. Und wir sehen ja heute, wenn wir sehen, wo hat das denn heute hingeführt? Heute haben wir eine Situation, wo wir die Antibabypille schon gar nicht mehr diskutieren, weil wir mit viel schlimmeren Problemen konfrontiert sind, nämlich der Abtreibung. Wir haben heutzutage, rein allein in Deutschland, treiben wir ab, offizielle Zahlen, so viele Menschen, wie meine Heimatstadt Regensburg Einwohner hat. 120.000 sind die offiziellen Zahlen. Nur in Deutschland. Jetzt wird die Abtreibung wird bei uns gefeiert und das finde ich ist der tiefe Zynismus unserer Gesellschaft. Der wird gefeiert als Befreiung der Willkür der Natur. Zum gleichen Zeitpunkt haben wir aber ein Phänomen, wo wir noch nie so viele Menschen gesehen haben, die sich für Umweltschutz und Tierschutz und Naturschutz interessieren. Sie haben engagierte Naturschützer, die leben in der Stadt, die haben noch nie eine Kuh gesehen. Aber die sind ganz, ganz, ganz entschiedene Naturschützer. Und ich habe das also oft erlebt, dass man sich gefragt hat, ich habe viele Hunde immer zu Hause und wenn der Hund dann schwanger ist oder trächtig, sagt man, und mir war das zu viel, dann habe ich so im Spaß gesagt, ach, ich kann die Kinder ja abtreiben lassen. Da habe ich blankes Entsetzen geerntet. Also ich habe einfach gemerkt, dass man für Tiere ein viel größeres Verständnis und dass für Tiere ein viel größeres Schutzbedürfnis da ist als für den Menschen. Ein Tier, ein Jungtier, muss per Gesetz bei seiner Mutter bleiben, bis dass es selbstständig ist. Beim Menschen gilt das nicht. Beim Menschen gilt das nicht. Da muss das junge Tier schnell weg, damit die Mutter wieder ihrer Verpflichtung nachgehen kann, damit die Volkswirtschaft davon profitiert. Aber merken denn die Leute nicht, dass die Volkswirtschaft viel besser profitieren würde, wenn die Kinder nicht mit seelischen Schäden später aufwachsen, wenn die Kinder nicht dem Alkoholismus oder den Drogen verfallen oder irgendwelche Neurosen haben oder wie wir das hier in den Städten, Sie in der Schweiz natürlich nicht, in der Schweiz ist die Welt noch in Ordnung, aber bei uns. Bei uns in den Städten haben Sie Gegenden, da traut sich die Polizei nicht mehr rein. Das sind Gewaltzonen, da herrscht nur noch der blanke Überleben des Stärkeren. Das ist so in Paris, das ist so in Berlin. Und dort regiert die blanke Gewalt. Ist das für den Staat günstiger? Kostet das den Staat nichts? Aber hier geht es nicht um ein praktisches Umdenken. Hier geht es um eine ganz tief sitzende Ideologie. Man möchte nicht zugeben, dass es die Familie ist, die die gesunde Einheit einer Wertegemeinschaft ist, die Menschen formt und wohlgeraten in die Gesellschaft entlässt. Selbstverständlich gibt es auch in der Familie durch Krankheitsfälle Probleme. Das will ich gar nicht leugnen. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich meine Mutter kenne und ob ich mit meiner Mutter eine Beziehung gehabt habe oder ob ich schon mit 5 Jahren als Schlüsselkind nach Hause komme und mir mein Mittagessen alleine machen muss, meine Hausaufgaben alleine machen muss. Und wenn dann meine Mutter abgespannt am Abend nach Hause kommt und mein Vater, die haben kein Ohr mehr für meine Sorgen. Und ich fresse alles in mich hinein. Ich bin eigentlich einsam. Die Familie ist also systematisch zerstört worden. Und auch hier, meine lieben Pilgerinnen und Pilger, haben wir die Aufgabe, immer wieder in die Gesellschaft hineinzuwirken und immer wieder den Anstoß zu geben und daran zu erinnern, wie wertvoll und gut die Familie ist. Natürlich soll die Mutter auch arbeiten können, wenn sie denn arbeiten will. Aber mein Plädoyer ist, dass sie das selbst entscheidet und nicht, dass das der Staat für sie entscheidet. Nicht, dass der Druck von außen so groß wird, dass eine Familie überhaupt nicht mehr überleben kann, wenn nicht beide arbeiten. Bei uns in Deutschland ist es so, dass sie als Hausfrau und Mutter diskriminiert werden. Sie bekommen nämlich weniger Geld als eine Frau, die arbeiten geht draußen. Als wenn die Arbeit zu Hause nicht genauso eine Arbeit wäre. Aber sie wird diskriminiert. Es ist etwas Minderwertiges. Hausfrau und Mutter ist bei uns etwas Minderwertiges. Und da stimmt doch etwas nicht. Und dass in der Gesellschaft etwas nicht stimmt, das sehen wir an vielen Dingen. Aber eins, wo es besonders krass zutage tritt, finde ich, ist das flächendeckende Serviceangebot für Abtreibung bei gleichzeitigem Verbot der Raucherei. Man kann nicht mehr rauchen, man darf nicht mehr rauchen, aber abtreiben, das wird ermöglicht. Da muss man sich schon überlegen, wo sind wir eigentlich gelandet? Und natürlich ist es für uns immer wieder furchtbar, wenn wir sehen, was in der Welt draußen passiert. Und meine Kinder fragen mich oft, ja Mama, wenn du so redest, das ist ja furchtbar. Im Grunde genommen, was kann man denn tun? Was können wir denn tun, um diesen Misszustand zu verbessern? Und dann sage ich, wir können sehr viel tun, nämlich was wir zum Beispiel jetzt gerade machen, dass wir Wallfahrten zusammen, das ist das Gebet, nichts ist stärker, nichts hilft der Welt mehr als das Gebet, als auch das gegangene Gebet. Und natürlich ganz stark die Sakramente. Das ist ja, warum die Welt so gegen die Sakramente ist. Das ist ja auch der Grund, warum in den letzten Jahren alles getan wurde, um auch unsere Kirche zu entsakralisieren. Das ist für uns Gläubige eigentlich völlig klar. Wir verstehen, dass der Versucher das nicht will. Aber Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn die Sakramente nicht die Kraft hätten, von der wir sicher sind, dass sie sie hat, dann würde doch der Versucher nie so starke Kräfte aufbieten, um sie zu zerstören. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir alle sensibel werden, ganz sensibel werden, dass wir spüren, wenn auch Gefahr für unsere Kirche besteht. Wenn unsere Kirche sozusagen entleert werden soll. Sie kennen das sicher alle, Plätze, wo dann das Allerheiligste irgendwo weggeräumt wird, weil es stört. Ja, da frage ich mich, warum soll das Allerheiligste stören? Warum stört das Allerheiligste? Da stimmt doch was nicht. Und wenn wir die Kirche lieben, und wir lieben die Kirche, weil die Kirche, das sind wir alle und das sind wir die Braut, dann müssen wir alles tun, um unsere Kirche zu schützen und auch zu schützen davor, dass sie entheiligt wird. Wir verstehen, dass es ein Ziel des Versuchers ist. Und wir verstehen auch, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht diesen Hintergrund nicht durchschauen. Aber wir müssen sensibel werden und wir können sensibel sein und immer sensibler werden, wenn wir immer wieder zu den Sakramenten gehen. Ich glaube, dass die Sakramente der einzige Schutz sind, der uns vom Schlimmsten des Menschen retten kann. Und nicht nur uns hier, sondern wir mit unserem Gebet auch für die draußen, die unter ganz schlimmen Bedingungen leben. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz auf mein Papier schauen, nicht, dass ich hier vom Thema abgleite. Ich habe mir ja schließlich Gedanken gemacht. Ja, das darf ich nicht vergessen. Weil wir sprechen doch von Mann und Frau, wir sprechen von der Frau in der Kirche. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben davon, aber es gibt jetzt ganz starke Kräfte in der Gesellschaft, die wirken durch die politischen Parteien, durch das Europäische Parlament hinein in unsere Gesellschaft. Die wollen die Aufhebung von Mann und Frau. Die wollen nicht, dass es Mann und Frau gibt. Und das Schlagwort heißt, das ist Englisch, das versteht kein Mensch und das ist gut, weil wenn es keiner versteht, dann kann sich keiner dagegen wehren. Das heißt Gender Mainstreaming. Und Gender Mainstreaming ist eigentlich nichts anderes, als dass Sie nicht mehr von Natur aus die Frau sind, sondern Sie sind das, wofür Sie sich halten. Sie sind das, wofür Sie sich halten. Und ihre sexuellen Präferenzen sind das, was ihnen gerade in den Kopf kommt. Und natürlich ist das die logische Konsequenz aus einer Ideologie, die alles selbst macht. Weil wenn ich keinen Gott über mir habe, von dem ich annehme und glaube, dass er mich nach seinem Ebenbild geschaffen hat, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass es Adam und Eva gibt, weil hier ein göttlicher Zweck dahinter steht, ja, dann wird der Mensch zum reinen Nutzobjekt. Der Mensch soll nützen. Und dann ist es auch selbstverständlich, dass die Wissenschaft forscht. Die Wissenschaft ist jetzt schon dabei, da sind wir ganz nah davor, dass wir die Schwangerschaft, die müssen wir nicht mehr selber austragen. Die Schwangerschaft soll zukünftig in einer künstlichen Plazenta ausgetragen werden, damit die Frau, die sich nicht mehr als Frau oder Mutter definiert, damit die durch die Schwangerschaft nicht traumatisiert wird. Und der Mann natürlich auch nicht. Der Mann könnte ja durch einen dicken Bauch vielleicht abgeschreckt werden. Oder das Sexualleben könnte leiden in der Zeit. Und da merken wir schon ganz genau, worauf das hinausläuft. Und dass wir Frauen letzten Endes die Leidtragenden sind von diesen ganzen Maßnahmen der letzten 40 Jahre. Wir sind diejenigen, deren Würde beraubt wurde. Wir haben das Leid zu tragen. Jeder von uns kennt jemanden, der abgetrieben hat. Und jede Frau weiß, dass es wohl für eine Frau nichts Schlimmeres gibt, keine schwereren und nachhaltigeren Schäden hinterlässt, wie die Tötung der eigenen Leibesfrucht. Darüber wird nicht gesprochen. Wenn die katholische Kirche ihr Wort erhebt, dann heißt es gleich, die sagen das, um zu strafen und anzuklagen. Aber kein Mensch klagt an. Wir klagen die Gesellschaft an, denn die Frau ist das Opfer. Die ist das Opfer der Gesellschaft. Sie ist hereingedrängt worden in die Rolle. Sie ist allein gelassen worden im schwersten Moment ihres Lebens. Und wie kommt es denn, dass eine Abtreibungsklinik nicht Abtreibungsklinik heißt? Wenn Sie in Zürich oder in irgendeiner schönen großen Stadt ausgehen und dann sagen Sie, die Leute sprechen mir, was machen Sie denn beruflich? Da würde doch der Abtreibungsarzt niemals sagen, ich bin Abtreibungsarzt. Warum denn, wenn es so etwas Natürliches ist? Warum, wenn es ein Recht und wenn es ein Etappensieg der Freiheit ist? Dann könnte man doch sagen, ich bin stolz darauf, ich treibe ab. Und zwar jeden Tag. Mehr wie 100 Kinder gehen durch meine Hände, sagt keiner. Und da merken Sie schon, wie sensibel wir werden müssen für die Lügen, die der Gesellschaft aufgetischt werden. Und dass wir Frauen, wir sind diejenigen, die die Rechnung begleichen müssen. Weil wir diejenigen sind, die den seelischen Schaden davon haben. Aber wir wissen auch, dass wir diejenigen sind, die den Männern gut zur Seite stehen können und auch den Männern helfen können. Wir können ihnen mit Rat und Tat und mit unserer Liebe zur Seite stehen. Und ich glaube ganz fest daran, dass langsam ein Umdenken in die Gesellschaft kommt, weil einfach zu viele Frauen da sind, deren Seele mit Füßen getreten wurde, die zwar hereingefallen sind auf die Parolen von Freiheit und schnellem Glück, die aber auch älter geworden sind und gemerkt haben, dass dieses schnelle Glück und diese Freiheit ein tiefes Loch in ihre mütterliche Seele geschlagen haben. Und natürlich gibt es da auch viele, viele Frauen, die, weil der Schmerz so groß ist, extra noch weitergehen und noch andere mit in diesen Schmerz hineinreißen wollen. Sie wollen nicht, wenn ich schon nicht glücklich geworden bin, dann soll die andere auch nicht glücklich werden. Das kennen wir natürlich auch. Und aus menschlichem Aspekt kann man sogar sagen, ich kann es fast verstehen, dass die Verzweiflung oft so groß ist, dass man sagt, ich feiere das als Sieg. Es ist meine Idee gewesen. Ich wollte das so. Natürlich wissen wir, dass das für uns, die wir Pilger sind, nicht das Richtige ist. Für uns ist das Richtige, mit Liebe und mit Fürsorge und Verständnis den Frauen, den Männern, die uns auf dem Lebensweg begegnen, versuchen, den Geist zu beeinflussen und zu ändern, indem man eben sieht, dass das, was wir glauben, die Hoffnung ist. Und warum leben wir gerne? Und warum pilgern wir gerne? Und warum verlieren wir nicht die Hoffnung, auch in der aussichtslosen Lage, die jeder kennt? Jeder kennt die Lage, in der man nur noch da sitzt und traurig ist und keinen Ausweg mehr kennt. Aber für uns gibt es immer einen Ausweg. Wir können immer, immer in die Kirche gehen. Und wir wissen, wir sind nie allein. Und wir können einen Rosenkranz beten. Und schon während der ersten Perlen spüren wir, wie uns etwas Warmes umfängt. Und wir spüren, dass wir nicht alleine sind. Und das ist Reichtum. Wir haben ein Altersheim in Regensburg. Und da gehe ich manchmal rein. Und da begegnen mir Frauen, die sind sehr, sehr einsam und allein. Und die haben nicht das Gebet gelernt. Und da ist es dann ganz schwer anzukommen. Da stehen sie wirklich wie vor einer großen, eisigen Wand. Und dann gibt es andere Frauen, die sitzen da und haben immer ein Strahlen im Gesicht. Und wenn man sie dann fragt, was machen sie denn so? Ja, sagt sie, ich bete. Ich bete den ganzen Tag. Jetzt kriegen wir gleich was zu essen und danach kommen wir wieder aufs Zimmer. Und bevor ich schlafe, dann bete ich noch. Und sie geben aktiv etwas zurück in die Gesellschaft, obwohl sie nicht mehr schaffen können. Aber durch ihr Gebet sind sie beschäftigt, haben sie einen Sinn, wissen sie sich geliebt und wissen auch, dass sie einen aktiven Beitrag für unser Wohl geben. Und das ist dann so krass, wenn sie den Unterschied sehen zwischen jemandem, der beten gelernt hat, und jemand, der ganz säkular ohne Beten aufgewachsen ist. Und das ist eben auch für uns Frauen, wir schöpfen den Glauben, aber wir schöpfen vor allem das Selbstbewusstsein, das große Selbstbewusstsein, das wir haben, schöpfen wir, indem wir vorbildlich der neuen Eva, nämlich der Mutter Gottes, versuchen, und wenn es auch nur ein Millimeter ist, wir versuchen, uns an die Gottesmutter zu halten und es ihr nachzumachen und zu ihr zu beten und ihre Hilfe anzurufen, weil wir durch unsere Natur als Frau auserwählt sind, es der Gottesmutter gleich zu tun. Und wenn ich zu Anfang gesagt habe, dass sie diejenige war, die auf den Missstand aufmerksam gemacht hat, dann möchte ich auch den Satz sagen, den sie gesagt hat, um den Missstand zu beseitigen, nachdem sie ihren Sohn dazu gebracht hat, sein erstes Wunder zu vollziehen, dann hat sie zu den anderen gesagt, was er euch sagt, das tut. Und das, würde ich sagen, ist der Grund und die Zuversicht, die wir Frauen speziell aus dem Glauben schöpfen dürfen, dass wir wissen, wir dürfen sagen, auch in unserer Familie, auch bei unseren Freunden, indem wir an Christus denken, dass wir immer richtig liegen, wenn wir sagen können, was er euch sagt, das tut. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.